Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was für eine Woche. Nach einer Marathon-Roadshow und einem 15-Stunden-Hearing wurde schließlich Medienmanager Clemens Pieck zum neuen ORF-General gewählt. Ein Tiroler muss jetzt den ORF retten. Wird die Übung gelingen? Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen. Das andere, das Doppelbudget, das Finanzminister Marta Bauer präsentiert hat. Ein Ritt ohne Sicherheitsreserven und mit viel Kritik an der Vorgängerregierung, speziell an den Grünen. Und grenzenlose Wut löst der neue Strafenkatalog für Autofahrer aus. Ist das jetzt eigentlich noch Verkehrserziehung oder ist das nur reine Abzocke und schließlich der Auftakt zur Fußball-WM? Ein Kriegspräsident auf der einen Seite mit Donald Trump und auf der anderen Seite die Begeisterung, die ausgelöst wird. Was wird eigentlich Österreich erreichen? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic. Man verwechselt ihn oft mit Marco Arnautovic. Und auf der anderen Seite Journalist Richard Schmidt bei uns im Studio. Hallo. Ja, gleich die erste Frage. Ist das jetzt ein Skandal, wenn genau der Kandidat eine demokratische Wahl gewinnt, der als Favorit ins Rennen gegangen ist? Das war ja Clemens Pieck von Anfang an der Favorit. Viele sind in Österreich nur dann zufrieden, wenn es immer wieder eine Außenseiter schafft. Herr Schmidt, wie kommentieren Sie das Ergebnis?
Ich sehe es in diesem Fall nicht als Skandal. Ich sehe das gesamte Politbiotop, so wie es wir hier in Österreich haben, das ist der Skandal, weil es ist natürlich ein klassischer Postenschacher-Fall. Jemand, der von Anfang an dazu erkoren worden ist, der schon auch seinen Job bei der APAV zuvor aufgegeben hat, weil er sich so sicher gefühlt hat, dass es ohnehin wird, der wird es dann auch. Also mich hat das nicht überrascht. Und da kommt ein Punkt dazu, der viel zu wenig kritisiert wird. In dieser Top-Manager-Riege, die wir jetzt haben, vor allem auch in Staatsbetrieben, und da zähle ich auch den ORF dazu, weil es ist nichts anderes wie ein Staatsbetrieb, kommen nur noch Leute rein, die von der ÖVP, von der SPÖ als steuerbar angesehen werden. Steuerbar insofern, der wird man keinen Ärger machen, nehme ich nicht an, die APA ruhig verlaufen bisher. Auch in den Corona-Zeiten hat der Pieck als CEO dafür gesorgt, dass man immer schön auf Regierungslinie war. Also man erlebt in Österreich das, was in modernen Demokratien genau das Gegenteil sein soll, dass man hier spontane, kreative Typen haben, die oft das genau das Gegenteil sagen, wie die Regierungslinie ist. Ja? Das würde mir fehlen, das wäre erfrischend, das wäre auch gut für diesen Medienriesen, den wir da am Königlberg haben.
Ja, aber Clemens Pieck hat immer wieder betont, dass er ein unabhängiger Kandidat ist. Und er hat auch gesagt, wenn ich 10 Jahre lang erfolgreich die APA managen kann, dann zeigt es doch, dass ich nicht am Gängelband der Regierung hänge.
Klammer auf, die APA hat aber kein Fernsehen, Klammer zu. Ja? Also das ist ja so, wie wenn ich jetzt bei Formel 1 einsteige. Ja? Ich habe auch noch nie Formel 1 betrieben, kenne mich vielleicht ein bisschen aus beim Autofahren, aber deswegen bin ich auch noch kein Formel 1 Rennfahrer. Also das fehlt ja total in der Postenbeschreibung, die er vorsieht, dass ein Manager mit TV-Erfahrung diesen Laden übernimmt. Da geht man drüber hinweg und sagt, naja, die APA hat ein paar Videos gemacht, naja, das geht schon durch, passt schon.
Ja.
Unfassbar.
Ja, Arsenovic, Sie haben immer gesagt, das ist eine geschobene Partie. Das ist
und Recht habe ich gehabt, oder? Recht habe ich gehabt. Also ich möchte vielleicht einen Satz vorweg sagen. Zur Person Pieck. Ich maße mir nicht an, ihn zu beurteilen, ob er gut, schlecht diese Position ausüben wird. Ich kann nur sagen, er ist sicher ein guter Manager. Er hat alles, was ich bisher von ihm gehört habe, ist positiv. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass er ein schlechter Manager ist für die Position. Das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Aber es geht um ganz was anderes. Ja. Seit Monaten haben wir fast in jeder Sendung das Thema ORF und wir wissen seit Monaten, dass es einen Sideletter gibt in der Regierung, wo zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, wo ausgemacht ist, SPÖ wird Stiftungsratsvorsitzender, ÖVP stellt den Generaldirektor und die NEOS bekommen beim Europa-Patentamt auch jemanden. So. Koalitionsabkommen schriftlich, Side Letter ausgemacht. Ja?
Genau, das wollen die Leute nicht mehr.
Genau. Und jetzt ist man dann draufgekommen nach Wöginger, Scheiße, was tun wir jetzt? Wir haben uns das ausgemacht, aber das ist ja deppert. Und wenn wir das machen, dann wie schaut denn das aus? Also hat man jetzt versucht, eine Show drumherum zu machen. Man hat gesagt, wir machen eine Ausschreibung mit 70 Leuten und Hearing und da und da. Und versuchen das so hinzustellen, wie wenn das jetzt ein faires Verfahren war. Trotzdem, ach wie Zufall, ist das Ergebnis genauso rausgekommen, wie es vorher ausgemacht worden ist, zwischen Rot und Schwarz. Alle roten Stiftungsräte haben BIK gewählt. Und bei den Schwarzen ist mir besonders schlau gewesen, also fast alle haben BIK gewählt, aber dass man gesagt hat, nein, diesmal darf uns keinen Vorwurf machen, dass wir alle ihn gewählt haben, weil dann schaut ja das an, wäre das eindeutig. Machen wir das ein, zwei wollen den und ein, zwei wollen nur den, ändert eh nichts an der Tatsache, aber dann können wir immer sagen, es war ein faires Verfahren. Es war kein faires Verfahren, es war vorher ausgemacht und was mich so ärgert ist, dass sie nicht die Kutzpe haben, also nicht die Eier haben, dass sie sich vorher hinstellen und sagen, es ist ausgemacht, wir können das, es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, es gehört dem Staat, wir sind die gewählte Vertreter vom Staat und deswegen machen wir das. Wäre wenigstens ehrlich gewesen. Aber sich hinzustellen und sagen, das ist ein faires Verfahren und möge der Beste gewinnen, ist wirklich, es kotzt mich an und es ist genauso ausgegangen. Alles Show, wir stundenlanges Hearing und das Ergebnis ist so, wie wir es schon vor Wochen gewusst haben. Und ja, das ist wirklich untragbar für mich.
Eins muss man ja nur dazu sagen. Wie dankbar muss Clemens BIK jetzt in den nächsten Jahren sein, dass er jetzt Generaldirektor geworden ist? Und an wen muss er diesen Dank abliefern?
Ja, ich meine, ich möchte einen lustigen Satz erzählen. Einen lustigen Satz, wie schief das manchmal gehen kann. Natürlich versucht jede Partei, wenn man was ausverhandelt hat, so wie die NEAS zum Beispiel auch im Europa-Patentamt ausgehandelt haben, sie werden das, und es ist der Lorca geworden, versucht, Vertreter aus seiner Partei zu machen. Aber es kann manchmal ganz schief gehen. Ich erinnere nur Thomas Schmidt, da hat natürlich die ÖVP den Anspruch gehabt, dass sie die verstaatliche Industrie,
ÖBAG.
Ja, genau. Den Vorstand stellen, es war natürlich ein Erzschwarzer, ein Jünger von Sebastian Kurz. Da ist es aber ordentlich in die Hose gegangen. Der war dann in vielen Dingen auch dann der Totengräber dieser Partei. Also es kann auch ein Eigentor sein. Heißt nicht, dass es bei BIK so sein wird. Er wird schon neutral agieren, um das geht es ja gar nicht. Es geht nur um die Verarschung, aber es geht um die Verarschung, dass die eine Show machen, eine reine Show. Und wären sie ehrlich gewesen, hätten sie das in 5 Minuten gesagt, hätten gesagt, wir haben das ausgemacht, so ist es. Und ja, das ist ärgerlich. Aber wir haben es schon vor Monaten gewusst. Das ist
gut, 21 von 35 Stiftungsrätinnen haben ihn gewählt. Man kann natürlich das Ganze auch so nennen, das war schlicht Demokratie, diese Abstimmung, und keine Show, wie es Herr
Assemblee. Genau, deswegen haben alle roten Stiftungsräte zum Beispiel gewählt, weil das ist ja auch
Sie
so
haben
Zufall.
Ja, einigen, zum Beispiel, die genau wer wen ja gewählt hat.
Siehst du das, ja. Zufall, sicher Zufall, dass entlang der, die ja alle unabhängig sind, entlang des Freundeskreis der Roten zum Beispiel, die ihm alle gewählt haben, weil es so ausgemacht ist. Ja? Und die halten das, was ausgemacht ist, muss man ja zugute halten. Ja.
Wen hätten Sie gewählt, würden Sie dort?
Ich war nicht beim Hearing dabei und ich maße mir das nicht an. Und deswegen sage ich, ich möchte auch nicht behaupten, dass BIK eine schlechte Wahl ist, das weiß ich nicht. Ja? Ich maße mir das wirklich nicht an. Ich habe mir nicht alle 74 Lebensläufe angeschaut, ich war nicht beim Hearing dabei. Wird schon einige gute Kandidaten gegeben haben, kann ich nicht beurteilen, aber ich hätte zumindest keine Show draus gemacht. Ja. Ich wäre wenigstens ehrlich gewesen und hätte gesagt, ich würde es, weil ich es tun muss.
Ich hätte zumindest jemanden gewählt, wenn ich da dabei gewesen wäre, der Fernseherfahrung hat. Das ist ja nicht unwesentlich, wenn man ein Fernsehunternehmen übernimmt. Noch dazu die größte Medienorgel in diesem Land, das mit 1,1 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr arbeitet. Da sollte schon jemand
erfahren. Wer wäre das gewesen?
Naja, das sollte jemand, es hätte genug Bewerber geben, wenn man das international ausschreibt, was ja sonst immer Pflicht ist. Mhm. Habe ich ja gewundert, dass da nicht mehr international eine tätige Manager aus Deutschland oder Liechtenstein oder wo auch immer sich dafür interessieren, diesen ORF zu übernehmen.
Breitenecker, Lacher waren natürlich schon noch Leute, die auch international gearbeitet haben, ja, das muss man schon sagen. Aber,
natürlich, ja. Aber eben in dieser Kategorie hätte ich mir schon das vorstellen können, dass da mehr Bewerber sind. Und das wäre auch erfrischend gewesen. Das wäre wichtig gewesen für diesen ORF, dass man abseits einer Parteienbestellung hier frische Kandidaten reinholt, die fachlich perfekt sind, die fachlich schon Sender aufgebaut haben in Deutschland oder in Holland oder egal wo. Das wäre das Wichtige gewesen für diesen Medienstandort und die ganz einen anderen Zugang auch haben, ja, die kein Gebührensystem vielleicht mehr wollen, die vielleicht privat sich das erwirtschaften wollen mit guten Programmen mit gutem Personal, dass das halt besser finanziert wird auch, dass wir nicht als Österreicher ständig dazu schießen müssen, dass es diesen Mega-ORF mit seinen vielen Programmen und vielen Radioprogrammen auch noch weitergibt.
Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Ja, es ist jetzt so, wie es ist, aber ich bitte wirklich die Spin-Doktoren von Rot, Schwarz und Nerz, erspart uns bitte jetzt zukünftige Presseaussendung und Pressekonferenz, wo drinnen steht, es war alles so fair und ihr habt mit dem nichts zu tun gehabt und erspart uns das einfach und jetzt.
Keine
Tränen, sagt einfach nichts mehr zu dem Thema. Es ist so, wie es ist, aber nicht jetzt nur die Leute noch verarschen mit irgendwelchen Presseaussendungen, wo ihr sagt, ihr habt von dem alles nichts, ihr habt mit dem alles nichts zu tun, weil das ist ja wirklich, das wäre wirklich lächerlich. Erspart uns das bitte. Danke.
Gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Mit 1.1.2027 tritt Clemens Bick seinen neuen Job an. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der frühere Chef des Stiftungsrats kein roter, sondern ein grüner gewesen ist. Aber das ist auch Schnee von gestern. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar das Doppelbudget, das Finanzminister Matterbauer präsentiert hat. Viele sagen, das sei ein Ritt ohne jegliche Sicherheitsreserven. Und es gab auch viel Kritik, nicht nur am Paket als solches, sondern auch an der Vorgängerregierung, speziell an den Grünen. Matterbauer hat zum Beispiel Frau Gewessler angegriffen, die gesagt hat, wir haben viel Geld ausgegeben, ohne dass jemals durchgerechnet worden wäre, woher dieses Geld auch kommen soll. Herr Schmidt, Ihre Lieblingsgegnerin ist ja die Frau Gewessler. Und Herr Matterbauer hat sie auch massiv angegriffen.
Ich sehe das sehr emotionslos. Ja. Was passiert ist, ist eine Katastrophe natürlich. Aber in diesem Fall muss ich die Frau Gewessler sogar mal verteidigen. Ja. Und auch die Grünen. Weil sie haben nämlich einen Regierungspartner gehabt, der noch immer in der Regierung ist, nämlich die ÖVP. Ja. Und der Herr Senowitsch hat das schon öfter hier gesagt und das muss ich jetzt hier auch einmal wiederholen. Also ohne einen ÖVP-Kanzler und einen ÖVP-Finanzminister wäre all das, was die Frau Gewessler so im Kopf gehabt hat, ja, nie durchgegangen. Ja, das muss man schon mal sagen. Und diese ÖVP sitzt nur immer in der Regierung. Genau die, die das abgesegnet hat, jede lustige Idee von der Frau Gewessler oder von irgendeinem Grünen oder von der Frau Maurer, die haben das mit abgesegnet, mitgetragen über Jahre. Ja? Und jetzt zu sagen, boah, das waren nur die Grünen. Nein, es war die ÖVP, die den Finanzminister gestellt hat. Was ich nicht schön gefunden habe, das muss ich auch sagen, dieses Nachtreten, ja, danke für nichts, das kann ich mir als Finanzminister mit einem gewissen Niveau sparen. Es ist so in der Politik, dass ich nicht mit allem einverstanden bin, was meine Vorgängerregierung gemacht hat, aber dieses Danke für nichts, das passt noch Favoriten irgendwie, aber nicht ins Parlament. Ja. Das ist einmal Stammtischrederei, das hat sich der Herr Matterbauer vielleicht einmal sparen und nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so passend war. Und eins muss ich noch sagen zu diesem Budget, ja, was ja total untergegangen ist, weil wir jetzt über ganz andere Sachen wieder reden, Fußball-WM und. Es wird an der Sicherheit der Österreicher gespart. Ja. Das Bundesministerium für Inneres kriegt ein geringeres Budget als wie noch im Vorjahr. Ja. Also das heißt, es gibt weniger Polizisten, es gibt weniger Sicherheit, es wird mehr Massenmigrationskriminalität wieder geben, es wird mehr Verbrechen auf den Straßen geben und mehr Unsicherheit vor allem in Wien geben. Und dafür ist diese neue Regierung auch mitverantwortlich mit diesem Budget. Und dann zu sagen als ÖVP, ich habe nichts davon gewusst. Na Moment, Sie stellen den Innenminister und Sie stellen den Kanzler. Wo sagt denn der Herr Stocker bitte, so geht das nicht. Warum wird da bei der Sicherheit gespart? Und dass die Frau Tanner ein bisschen mehr kriegt im Verteidigungsressort, dass sie Mittelstreckenraketen kauft, wo wir gar nicht wissen, wer das überhaupt bedienen soll in Österreich. Aber gut, kauft sie sich halt ein paar Mittelstreckenraketen. Aber wir haben Massenmigrationskriminalität in Wien. Das passt mir einfach nicht zusammen.
Ja, jetzt muss ich auch sagen, ich habe mir das angeschaut und ich muss sagen, ich sehe das so, Matterbauer ist für mich, wie soll ich sagen, Sturm. Also ein eigentlich ein gescheiter Mensch, der es weiß, der bewusst solche Sachen sagt, in so einem Populismus verfolgt, ist unwürdig. Und ich möchte sagen, warum ich das so sehe. Ein Budget beginnt immer am 1. Jänner bei Null. Da wird gesagt, was geben wir nächstes Jahr im Jahr 27, 28 an Geld aus? Oder was planen wir Geld? Und was nehmen wir ein? Also im österreichischen, der Bund, was weiß ich, gibt 120 Milliarden aus und nimmt 100 Millionen ein und hat ein Minus von 20. Da entscheidet im Jahr, die jetzige Regierung entscheidet, für was geben wir jetzt Geld aus. Ja, geben wir das mehr für Pensionen, mehr für das Sozialsystem, für Gesundheit oder was auch immer. Und wie nehmen wir Geld ein? Ist eine Entscheidung. Und dann zu sagen, wir haben jetzt deswegen ein 20 Milliarden Minus, weil im Jahr 2021, 2022 ein grünes Geld ausgegeben hat, hat null Einfluss auf dieses Budget jetzt. Ich will es nur gesagt haben. Und so gebe ich es noch ganz konkret. Sie hat, das stimmt, 3-4 Milliarden hat es damals gegeben für von den 122 oder 125 Milliarden Ausgaben, 3-4 Milliarden hat es gegeben für Klimaförderungen. Sind aber eh schon seit 3 Jahren weg, die sind ja gar nicht mehr da. Und die Gewessler hat was gemacht, warum wird sie immer kritisiert? Wegen der CO2-Steuer. Jetzt muss ich mal was sagen, die CO2-Steuer ist eine Einnahme. Da kassiert der Staat ein Geld. Das heißt, sie wird kritisiert für das, dass sie eine Einnahme gemacht hat, nicht eine Ausgabe. Und er sagt, die Gewessler hat so viel Geld ausgegeben und wird aber kritisiert für die CO2-Steuer.
Der Klimabonus, der ist ja...
Ja, aber der ist ja schon seit 2 Jahren weg, der Klimabonus. Ja, ja. Das war eine Ausgabe. Aber der ist ja weg, den haben sie sofort weggetan. Das heißt, was von der Gewessler jetzt im Budget noch übrig ist, ist die Einnahme der CO2-Steuer. Die Einnahme, ich sag's nur einmal. Und da sagt man, die Gewessler ist schuld. Und das ist eine absolute Sauerei. Aber ich möchte noch einmal aufs Budget... Ist eine Sauerei. Warum? Nein, ich sag das, aber es ist eine Sauerei. Und warum ist das passiert?
Die Bodyguard da.
Nein, bitte, wenn man das einer mit... das ist die Wahrheit. Was habe ich jetzt falsch gesagt?
Milliarden ausgeschmissen für eine Klimaneutralität, die es einfach nicht gibt. Wo ist denn das Klima jetzt besser
geworden? Okay. Sie hat im Jahr, im Budget des Jahres 21, 22, 23 waren 3 Milliarden drinnen für Klimaförderung. Stimmt. Okay, diese 3 Milliarden sind seit dem Budget 24 nicht mehr drinnen im Budget. Das heißt, im Budget, was jetzt vorgestellt worden ist von Matterbach, gibt es die 3 Milliarden nicht mehr.
Gott sei Dank.
Von mir aus Gott sei Dank in euren Sinn. In euren Sinn Gott sei Dank. Aber wie kann er dann sagen, die Gewessler hat da Ausgaben drinnen? Das ist gelogen. Nein. Und die Einnahmen von der Gewessler haben sie drinnen lassen. Ja, im Jahr 2022. Aber wir reden jetzt vom jetzigen Budget. Habt ihr das verstanden, was ich meine?
Ja.
Und jetzt möchte ich noch was dazu sagen. Okay. Und das ist eine Sauerei. Und dass die ÖVP diesen Spin spielt, ist ja logisch. Weil, wie er zu Recht gesagt hat, seit 1945 ist Rot-Schwarz. Schwarz stellt immer den Finanzminister, immer und den Wirtschaftsminister. Und die haben natürlich ein Dilemma, dass sie rauskommen aus dieser Zwickmühle und die sagen, naja, Gewessler war schuld. Wir haben damit gar nichts zu tun. Okay.
Das stimmt, das aber kann man mal einer meinen.
Aber ich möchte jetzt,
Kanzler gibt, der das einfach stehen lässt,
aber ich möchte jetzt auch
der Finanzminister sagt. Und sein Vorgänger, der Karl Nehammer, der Schallenberg und der Kurz, waren damit drinnen. Ja. Und da muss ich doch als Kanzler sagen, na hey, bitte, also lieber Kollege, Finanzminister, wir sind in einer Koalition, jetzt sportet das.
Aber ich möchte
oder ich trete auf und sage, das haben wir wegen euch gemacht, wegen eurer Sozialdemokratie, damit ihr das wirklich sozialgerecht bekommt.
Also schäm dich, Herr Matterbauer, sei wenigstens so ehrlich und sag, ich bin für dieses Budget verantwortlich, ich bin jetzt verantwortlich für die Einnahmen und für die Ausgaben, die wir im Jahr 27, 28 machen. Meine Entscheidung, wie viele Einnahmen und wie viele Ausgaben und wie wir das machen, hätte ich sagen können, wir haben um 10 Milliarden mehr Einnahmen, wenn wir Vermögenssteuer machen oder wir geben weniger aus, wenn wir die Pensionen erhöhen. Ist ja seine Entscheidung. Machen Sie nicht. Sie sagen, Gewessler ist schuld. Aber ich möchte jetzt konkreter sagen, was ich besonders kritisiere an diesem Budget, ja. Einerseits, dass es natürlich den Mut haben schon gehabt, dass sie die treffen, die Ärmsten der Armen. Es sind die Arbeitslosen, es sind die Frauen, es sind die Wenigverdiener, es sind die Pensionisten, die überproportional mehr zahlen. Ist eine Sauerei. Okay. Das trauen sie sich nämlich, weil die haben eine schwache Lobby und da passiert nichts. Das Zweite, was ich wirklich kritisieren muss, ist Mutlosigkeit. Absolute Mutlosigkeit. In einer Situation, wo man jetzt sagt, wäre doch jemanden, der Eier hätte, gesagt, okay, wir trauen uns jetzt einmal ins System reinzugreifen. Wir trauen uns bei den Pensionen was zu machen, im Sozialsystem. Von mir aus, so wie ihr das immer ansprecht, im Gesundheitssystem passiert alles nichts. Und die dritte, die größte Kritik, die ich habe, ist, ich glaube, dass es fatal ist, wenn man glaubt, dass wir in schwierigen Zeiten, die wir haben, ja, wo man sparen muss, dass man durch Sparen eine Konjunktur ankurbeln kann. Ich glaube, das ist komplett verkehrt. Ich möchte nur ein konkretes Beispiel. Stellt euch vor, ich habe ein Einfamilienhaus, okay? Und ich zahle im Jahr, ich sage jetzt was, 3.000 Euro Gas für Heizung, okay? Und jetzt wird eine Investition anstehen, 20.000 Euro Wärmedämmung fürs Haus, wo ich dann nur mehr noch 1.000 Euro für die Heizung zahle. Das Schlimmste, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich sage, nein, ich spare lieber jetzt und gebe die Wärmedämmung nicht aus. Ich mache die Investition nicht jetzt notwendig. Wer macht die Investition nicht jetzt in Glasfaser, in Straße, in Bahn? Und zahle weiter lieber die 3.000 Euro Heizung, statt dass ich jetzt investiere, jetzt die 20 Euro investiere und sage, okay, das erspart mir über 10 Jahre dann Heizkosten. Jetzt in der schlechten Phase müssen die investieren, damit die jetzt die Wirtschaft ankurbeln und müssen mit trauen. Trauen sie sich nicht, sie machen genau das Verkehrte. Man kann durch eine Krise nicht durch Sparen rauskommen, sondern eben nur durch Investitionen. Absolut 5 für dieses Budget.
Einen vierten Punkt, den der Herr
Asenowitsch... Da sind wir ja drei Hans, schon einig, ja super.
Lieber Hans, leider immer vergisst, natürlich aus ideologischen Gründen, verstehe ich auch, wer völlig ungeschoren davonkommt bei diesem Sparbudget, unsere Massenmigranten, die wir hier haben. Wir haben 140.000 Menschen, die eigentlich keinen Asylgrund haben. Und wenn die abgeschoben werden würden, was die Pflicht des schwarzen
Innenministers ist, man kann über das Sozialsystem reden,
würden wir uns 1 Milliarde, wahrscheinlich sogar mehr im Jahr ersparen. Ja? Also das heißt, wir haben hier Gäste, die keine Gäste mehr sein sollen. Wir lassen sie aber trotzdem da, alimentieren sie mit Sozialgeld bis zum geht nicht mehr, besonders in Wien ist da ja führend. Und wenn wir, und das ist zwar unpopulär in manchen Gruppen, das ist ja furchtbar und arm sind die, aber wenn wir die wieder dorthin schicken, wo sie gebraucht werden, wie jetzt in Syrien oder in Afghanistan, dann hätten wir 1 Milliarde mehr pro zum Ausgeben und für unsere Leute pro Jahr. Wahrscheinlich mehr. Das sind in 5 Jahren 5 Milliarden. Wir brauchen dann kein Sparpaket diskutieren im Herbst. Wir brauchen auch, wenn wir jetzt 2 Milliarden Haftung übernehmen wieder für die Ukraine. Warum übernehmen wir das? Wir brauchen das nicht übernehmen. Die Ungarn übernehmen es nicht, die Tschechen übernehmen es nicht, die Slowakei übernehmen es. Österreich schreit an erster Stelle, hier, wir wollen da unbedingt helfen. Wir brauchen das nicht übernehmen. Das ist eine Haftung für einen Kredit, der nie zurückbezahlt wird. Und gleichzeitig machen wir ein Sparpaket im Herbst dann mit 2 Milliarden. Das ist doch komisch.
Einverstanden. Ich habe gesagt, wir kennen auch über das Sozialsystem, Pensionssystem. Aber es gibt eine Gruppe, da passiert noch was Perverseres. Die kriegen sogar mehr Geld, wie sie jetzt haben. Ha? Wer ist das? In Österreich. Wem vertritt die ÖVP besonders? Den Bauernstand. Die Bauern sind diejenigen, die sogar als einzige Gruppe mehr Geld bekommen, weil sie jetzt sogar eine Rückvergütung des Agrardiesels bekommen, weil der Diesel teurer ist. Das muss man sich vorstellen, Diesel wird da gefördert.
Was macht denn der Traktor am Feld? Der sorgt dafür, dass
ich sag, rein Moment, unser ich, Brot ich wollte was anderes. Ich wollte was.
Aber der
ich,
Migrant, der 1200
ich wollte was anderes sagen.
Wien,
ich wollte
der was, macht für Sie, für dich und für mich überhaupt nichts.
Ich wollte was anderes sagen. Dass unser System
ich bin froh, dass die Bauern mehr Geld kriegen.
Okay, aber das einzige Zielgruppe. Ich wollte sagen, unser System funktioniert so, dass die Lobbyistengruppen, die in Parteien besonders ziehen, und es ist der ÖVP-Bauernbund, der in der ÖVP besonders stark ist, ist eine Tatsache. Ich sage das wertfrei, ist so. Und das ist, in den Verhandlungen passiert das, dass die Zielgruppe da einer Partei, die am meisten zieht, am meisten bekommt. In dem Fall waren es halt die Bauern, ganz wertfrei, als einzige Zielgruppe, als einzige Zielgruppe, die sogar mehr haben in einem Sparpaket, wie sie vorgehabt haben. Kann man gut oder schlecht finden. Ich sage es einmal wertfrei. Und das ist ja das, was ich mir auch denke. Wie funktioniert denn unser System mittlerweile? Dass nur mehr Lobbyistengruppen ziehen und die fester ziehen in eine Richtung, kriegen halt mehr. Aber und das sehen wir jetzt wieder im Budget.
Das ist absurd, dass gerade du als Grüner die angreifst.
Ich greife überhaupt niemanden an. Nein, nicht mir das umdrehen. Ich greife niemanden an. Ich sage ja nur, dass wir ein System haben.
Sind und nicht diese Gruppe, die wir längst schon verabschieden hätten müssen, weil es keine Rechtsgrundlage
gibt. Ich sage nur, dass wir ein System haben. Aber die kriegen ja nicht mehr. Die kriegen ja wenigstens weniger in euren Sinn. Mehr kriegen die nicht. Aber es gibt eine Gruppe, und das ist ja das, was ich lustig finde, lustig unter Anführungszeichen, die sogar mehr in ein Sparpaket, weil alle anderen kriegen weniger. Natürlich kriegen alle anderen weniger. Aber die kriegen mehr, weil die ja besonders starke Lobby haben. So, das Bundesheer kriegt mehr, aber war schon vorher ausgemacht, muss man fairerweise sagen. Das war schon lang vorher ausgemacht.
Gut.
Naja, war vorher schon ausgemacht und bestehende Verträge einzugreifen, wissen wir.
Trotzdem bleibt die Frage von Richard Schmidt, warum greift man eigentlich genau diese Gruppe, also 140.000 in Österreich, bei derartigen Verhandlungen nicht an, die praktisch noch nie etwas eingezahlt haben ins System. Die Frage stellen wir und werden wir weiter erörtern nach einer kurzen Werbepause.
Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24 Next Gen trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie die Wahl zum neuen ORF-Chef gelaufen ist. Und vor allem Herr Senowitsch hat massive Kritik am System. Er meint, das sei alles schon im Vorfeld ausgemacht gewesen. Diese Roadshow hätte man sich am Königsberg ersparen können, ähnlich auch Richard Schmidt. Und dann haben wir eben darüber diskutiert, was bringt dieses Budget, wie schaut es tatsächlich aus und was ist vor allem mit der Kritik von Herrn Matterbauer an der grünen Vorgängerregierung. Wir haben auch darüber diskutiert, ob und warum die Regierung eben diesen Teil der Ausländer in Österreich, 140.000, sagt Herr Schmidt, bei all diesen Verhandlungen, dass man diesen Punkt nie angreift. Und die konkrete Frage jetzt an Herrn Arsenowitsch, warum greift man das eigentlich nicht an? Warum sind diese Gruppen so sakrosant?
Naja, ich möchte dazu sagen, ich finde, dass die Bauern wichtige Arbeit in Österreich leisten. Und es stimmt, es werden Höfe zugesperrt. Und
wir sind jetzt nicht bei den Bauern, wir sind jetzt bei jenen, die Asyl in Österreich haben.
Also Entschuldigung, habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, wir reden auch über den Bauern. Entschuldigung, aber jetzt war ich kurz woanders mit meinen Gedanken. Sie werden aber angegriffen jetzt. Also es gibt ja natürlich nicht nur das Bundesbudget, was jetzt präsentiert worden ist. Es werden auch die Länder und die Gemeinden die Budgets machen.
Sie waren gerade beim Gemeindetag.
Genau, wollte ich gerade sagen, beim Städtebund war ich gerade und habe mit vielen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen geredet, die übrigens alle in einer ähnlichen Situation sind, die alle nicht mehr investieren können, die einen Investitionsstau haben. Und das Traurige ist, ich habe das vorgebracht mit den Einfamilienhaus, mit der Wärmedämmung. Die haben genau dasselbe Problem. Es wird nicht mehr investiert in kommunale Einrichtungen, in Schulen, dass die gedämmt werden, weil sie kein Geld da haben. Ja? Die haben natürlich auch ein Sozialbudget, auch das Bundesland. Da wird natürlich schon auch gekürzt, das muss man fairerweise sagen. Also auch wird gekürzt, wird nicht mehr erhöht.
Wien hat ein Sozialbudget für die Mindestsicherung von 1,1 Milliarden Euro im Jahr. Das ist ein Rekordbudget.
Ja,
es war noch nie so hoch.
Stimmt, aber es ist trotzdem gekürzt worden. Es ist gekürzt worden, wirklich.
Also pro Person.
Nein, der Hacker wird ja gerade angegriffen, genau von dem. Und die Gewerkschaft greift ja besonders, man kennt ja die Aussendungen von der Arbeiterkammer und von der Gewerkschaft, die besonders die SPÖ angreifen, weil sie im Sozialbudget Bereich so sparen. Also es wird auch dort gespart, ist so. Meiner Meinung nach zu Unrecht, weil wenn es nach mir ginge, hätte ich gesagt, nicht bei den Armen sparen, sondern bei denen sparen, die eh ein Geld haben und die ihr Sparbücher haben, aber nicht bei denen.
Überhaupt nicht und vor allem nicht für Wien. Es gibt nachweislich, das kann jeder Zuseher googeln, sofort, keine einzige OTS-Aussendung, wo der Wiener Bürgermeister zurückgenommen hat oder sich eingesetzt hat dafür, dass die syrische Familie, die 9.000 Euro netto bekommt, netto im Monat, dass die weniger erhält, also viel weniger erhält. Es ist ein bisschen was reduziert worden auf 8.200.
Oder es ist reduziert worden.
Jo,
das habe ich gesagt.
Aber das
mehr
ist
pervers. Ich habe ja nicht mehr gesagt. Du widersprichst ja selber. Du sagst ja selber, es ist reduziert worden. Von dem rede ich die ganze Zeit.
Familie.
Es ist generell im Sozialsystem reduziert worden.
Schwachsinn. Wir haben ein Rekordbudget von 1,1 Milliarden Euro für die Mindestsicherung. Das kann jeder nachlesen, jeder nachgoogeln, auf Supercroc nachschauen. Bitte.
Aber warum diskutieren wir jetzt über das? Okay, schauen wir es an. Ich weiß, dass es reduziert worden ist, aber okay.
Weil es eine Pflicht dieser Bundesregierung schon seit Jahren gibt, schon jetzt seit einem Jahr für diese Bundesregierung, für die Vorgängerregierungen andere, dass diese Migranten, die keinen Asylgrund mehr gehabt haben, aber als Asylwerber gekommen sind, dass sie wieder in ihre Heimat gehen und damit dieser Staat entlastet wird, wieder mal atmen kann. Diese 1 Milliarde, 2 Milliarden pro Jahr für Investitionen in Jobs, in die Wirtschaft, in Infrastrukturmaßnahmen, in die ÖBB fließen, damit wir wieder einen Modernisierungsschub haben. Es bringt uns ja nichts, Leute durchzubringen, bringen, die hier in Österreich leben, die das als Lebensmodell angesehen haben, weil der Syrer, der 8.250 Euro kriegt, sicher nie einen normalen Job anfangen wird, wo er nur mehr 3.000 Euro kriegt und dafür jeden Tag um 7 Uhr in der Früh aufstehen
muss. Einverstanden. Ich bin bei dir, und das haben wir schon öfters hier diskutiert, dass man auch jemand, der zum Beispiel keinen Asylstatus hat, dass man die Rückführungen schneller macht, dass man die Verfahren verkürzt und dass uns das Geld ersparen würde. Und wenn wir uns da 500 Millionen von deiner Milliarde einsparen, super. Aber ich möchte noch einmal sagen, vielleicht hast du mir vorher nicht zugehört, wir geben 120 Milliarden aus. Super, wenn wir uns da 500 Millionen ersparen. Bin ich voll dafür, können wir Investitionen machen. Aber ich möchte nicht, dass es so, was die ÖVP immer macht, dass ich von den 500 Millionen die ganze Zeit rede und alles andere liegen lassen und über das nicht sprich. Wir reden von 120 Milliarden. Wir reden vom Pensionssystem, vom Gesundheitssystem. Da ist wirklich viel, da reden wir von Milliarden. Und ich möchte sagen, den Blick bitte auch auf das werfen. Ja, das ganze Budget kann man durchleuchten, alle 120 Milliarden. Aber die großen Brocken sind nicht die 500 Millionen. Die großen Brocken sind woanders. Und ich hasse es, wenn wir immer ablenken und sagen, alle Ausländer außer die Migranten außer und alles ist gut. Dann ist noch lange nicht alles gut.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, aber es ist noch lange nicht alles gut, um das jetzt viel gesagt.
Wie wir das jetzt in Belfast gesehen haben, ist ja das für uns auch lebensgefährlich. Wenn wir nicht wissen, wen wir reingelassen haben, wer was für psychische Entwicklung in der Vergangenheit gehabt hat. Und dann die Bilder von Belfast, die zeigen das ja sehr gut, dann auf offener Straße jemand den Kopf absäbeln will. Wir haben ja das dokumentiert per Video.
Einverstanden, aber wie kommst du jetzt vom Budget dorthin auf dieses Thema?
Weil viele Österreicher...
Du machst es so wie die FPÖ, sofort wieder auf das Thema, sofort auf das Thema. Egal, wir reden über ihr Budget und du bist sofort wieder zu viel Ausländer und es ist Gewalt da und der Kopf wird abgehängt.
Nein, es war der vierte Punkt. Du hast drei Punkte genannt.
Okay. Aber du sagst jetzt gerade die Gewalt in Dublin und wir reden über das Budget in Österreich. Also bei aller Liebe. Ja? Ihr macht es immer so und lenkt es damit und was das Schlimme ist? Nein, das meine ich ernst. Ihr mit dieser Argumentation unterstützt man ja sogar noch ÖVP und der SPÖ. Man lenkt ja ab von den Blödheiten, was sie machen. Ja, wenn man immer über dieses eine kleine Dingsbums redet, immer über die Ausländer und lässt einer durchgehen.
Das ist kein kleines Dingsbums.
Okay, aber im Verhältnis von 120 Milliarden ist das nicht die große Summe, um das jetzt wirklich einmal klipp und klar zu sagen. Und man lässt einer das andere durchgehen, weil man immer wieder diskutiert über den einen Ausländer, der 9.000 Euro kriegt. Und wir diskutieren nicht über 50 Milliarden im Pensionssystem. Wir diskutieren nicht über 30 Milliarden. Diskutieren wir nicht.
Du willst halt die Diskussion immer darüber abdrehen, das wird ja auch nicht immer gelingen.
Ja, okay.
Aber
ich weiß ja, die Ausländer sind an alle schuld. Wenn die Ausländer weg sind, ist alles gut. Und das ist,
dieser zynische Nachsatz, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir können ja da ganz normal diskutieren. Und natürlich ist das ein Punkt von vielen Punkten, selbstverständlich. Da bin ich
aber warum ist es immer der einzige Punkt bei euch? Warum ist es immer der einzige Punkt?
Ich habe ja gesagt, du hast drei Punkte absolut richtig.
Ach so, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Nehme ich zurück. Gut, vierter Punkt.
Noch dazu als vierten Punkt genannt, der, glaube ich, schon auch wichtig ist, ja, auch für die Sicherheit. Und da ist ja das große Paradoxum, dass wir hier einerseits bei diesem Budget bei der Sicherheit und der Polizei sparen und andererseits diesen heißen Kartoffel da nicht angreifen wollen, weil, warum auch immer, ich weiß es nicht. Es gibt einen Innenminister, der dafür zuständig ist, es gibt einen Kanzler, der das veranlassen könnte. Beide machen es nicht.
Ja, die Frage war eben, warum man das bei den Verhandlungen zum Budget nie wirklich zum Thema macht. Das war, glaube ich, Ihre Frage. Ja, wir müssen die unbeantwortet stehen lassen. Wir werden das in den nächsten Sendungen sicher wieder aufgreifen. Dafür war man jetzt sehr flott und sehr schnell beim Feldzug gegen Autofahrer. Jetzt wird es nämlich richtig teuer, wenn wir gegen die Regeln verstößt. Den Strafrahmen bei Überschreitungen von mehr als 30 km/h, das wird angehoben. Bisher zahlte man zwischen 150 und 5.000 Euro. Künftig werden es 200 bis 5.000 Euro sein. Das ist das eine. Bei Überschreitungen von mehr als 40 km/h im Ortsgebiet bzw. mehr als 50 km/h außerhalb des Ortsgebietes steigt der Rahmen von 300 bis 5.000 Euro auf 400 bis 6.000 Euro. Es wird verdammt teuer. In Wien zum Beispiel, wenn man den Kurzparkschein ein wenig überzieht, zahlt man jetzt schon 50 Euro. Also die Strafen sind sehr hoch. Autofahrer müssen blechen. Auf der anderen Seite lässt man eben eine Gruppe aber außen vor.
Ja, ist eine Frechheit, weil neben den Strafen werden ja auch Gebühren erhöht. Und was man immer vergisst, 50 Euro Strafe für Kurzparkschein. Jemand, der 1.000 Euro verdient, sind 50 Euro wirklich ein Vermögen. Jemand, der 10.000 Euro verdient, der spürt die 50 Euro wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, Strafen, die erhöht werden, Gebühren, die erhöht werden, treffen wieder überproportional natürlich Menschen, die wenig verdienen. Eh klar, ja. Und das ist die Sauerei, dass man wieder sich bei den überproportional sich das Geld von den Geringverdienern holt. Auch bei Autostrafen, also ich finde das genauso arg, genauso bei allen anderen Gebühren, Passgebühren und alles, was es so gibt, die erhöht werden. Und das ist eine absolute Sauerei, unterstreicht nur die Kaltherzigkeit dieser Regierung, die sich lieber das Geld von denen holt, die wenig verdienen, wie dass sie endlich einmal hingreifen, trotz zu denen, die richtig gestopft sind und viel Geld haben.
Ein Feldzug gegen Autofahrer oder eigentlich eine nötige verkehrserzieherische Maßnahme, wie es der Minister genannt hat?
Also ich habe jetzt eine sehr unpopuläre Meinung. Ja. Also, es ist den Menschen zumutbar, dass er sich in einem Tempolimit von 50 km/h hält in der Innenstadt. Wenn er es nicht macht, muss er damit rechnen, dass er halt bestraft wird. Ja. Mit dem Kurzparkschein, ich bin auch jahrelang Gebührenparker gewesen, bis ich dann zu dem Entschluss gekommen bin, in immer Garage. Das ist wesentlich billiger.
Aber wer kann sich das leisten?
Jetzt ja, das Garage kostet eben sehr viel Geld. Ja. Das muss man sich leisten können, da bin ich bei dir. Das ist natürlich dann ein Vertreiben der Autofahrer aus der Stadt. Das findet halt so statt. Andererseits bin ich jetzt radikal und sage, also wir haben entlang der deutschen Autobahnen auch keine Massengräber und dort gibt es überhaupt kein Tempolimit.
Ja? Ja, aber man hat ja die ÖBB zum Beispiel erhöht. Also es ist ja alles. Ich will nicht auf die Autos, man hat ja alles erhöht. Zugpreise erhöht.
Es ist schon
Wiener Linien erhöht, alles erhöht.
Dieser Nenni-Staat, den wir haben, der dir sagt, du darfst nicht 132 oder 135 fahren, weil das ist total gefährlich und furchtbar schlimm. Autofahrer auf dieser VCÖ, dieser Verkehrsclub Österreich, will ja sogar, dass wir nur mehr 100 fahren dürfen und so weiter. Und in Deutschland, also ich sehe, wenn ich nach Deutschland fahre, keine Massengräber, keine Massenunfälle, keine ständigen Staus durch explodierende Autos, weil sie mit 300 sie irgendwo einbaut haben. Nein, es ist dieser Nenni-Staat hier in Österreich, der aufgrund dieser Nenni-mäßigen Behandlung von uns Staatsbürgern auch noch kräftig abkassiert, wie wir hinten fahren, geht es nicht mehr aus, mit den Einnahmen und den Ausgaben, die man hat. Klar, Ausgaben, wenn man 600.000 Euro für eine Pissekünstlerin in Venedig ausgibt, weil man für die Pride Parade, die am Wochenende stattfindet, 350.000 Euro ausgibt. Warum ist eine private Veranstaltung? Soll jeder machen, was er will und sein, wie er will. Aber ich möchte jetzt nicht mitfinanzieren. Ja? Wenn man lauter solche Sachen macht, ein Pornofilmfestival sponsert als Medienminister, ja, wenn man lauter Kohle raus hat für solche Sachen, dann muss ich dann die Verkehrsstrafen natürlich erhöhen, damit auch wieder mehr reinkommt. Ja. Und das ist die Schweinerei. Und da bin ich klar für Neuwahlen. Die Österreicher haben die Schnauze voll. Wir sehen die Umfragen jetzt wieder neu bei OE24.at. Der Kanzler ist, glaube ich, bei 12% in der Beliebtheit als Kanzlerdarsteller. Sein Stellvertreter, glaube ich, bei 10%. Also wir haben hier eine Situation, die sind einfach weg. Ja, es hat sich ausgestockert. Ja? Und die Leute wollen einfach jemanden anderen an der Spitze, der hat 37% Zustimmung bei der Kanzlerfrage und liegt klar, ganz klar voran. Also warum? Wollen wir nicht neu? Vielleicht sparen wir uns dann diese Verkehrsstrafen, weil halt dann kein Pornofilmfestival gesponsert wird, weil vielleicht die Pride Parade auch privat finanziert wird von Sponsoren, weil vielleicht auch die Biennale-Auftritte von irgendwelchen lustigen Künstlerinnen dann auch privat finanziert werden. Gibt ja Mäzene, die das toll finden, wenn man in einem Bissebecken schwimmt. Das soll jeder machen, was er will. Bitte, ich bin total liberal, aber ich will es nicht mitzahlen.
Übrigens, Kickl ist sogar noch weiter vorne in der Kanzlerfrage. Es ist schon weit über 40%. Aber was ich ja kritisiere ist, und ich möchte es nicht nur bei den Autofahrern lassen, es ist ja auch, ich bin vorige Woche nach Graz mit dem Zug gefahren und habe hin und retour über 90 Euro gezahlt. Ich meine, das ist ja wirklich ein Geld. 90 Euro mit dem Zug. Also es wird ja überall alles teuer, aber was ich kritisiere, besonders die Dinge, die Geringverdiener besonders treffen. Ja? Weil er ist halt angewiesen auf die ÖBB und, oder die kurzen Strecken für ein Auto oder was auch immer, wer am Land wohnt. Ja? Und die großen Dinge traut man sich nicht angreifen. Und das ist ja die Schweinerei, was da passiert, dass Gebühren überproportional für Geringverdiener doppelt so teuer sind, um das jetzt so klipp zu sagen. Aber auch ÖBB und alle anderen Sachen. Und das finde ich wirklich unsozial und finde ich feige, weil die vielleicht nicht die Kraft haben, sich zu wehren, wie vielleicht jemand, der aus einer Zielgruppe kommt, die besonders viel verdienen.
350.000 Euro für die Pride Parade. Sind Sie heuer wieder mit dabei, Herr Senowitsch?
Klar, aber ich sehe das ganz pragmatisch. Und ich habe das so wie beim Song Contest, sehe ich das pragmatisch. Die Pride Parade ist auch ein Tourismusbringer nach Wien. Das vergisst man ja immer. Ja. Bilder, die geschickt werden, es kommen 100.000 Leute, die Hotels sind wieder voll. Und ich sehe das ganz pragmatisch. Eine Veranstaltung, die so einen Zuzug hat, nämlich, ich weiß nicht, 400.000 Leute sind insgesamt in dieser Woche unterwegs. Viele aus dem Ausland bringen der Stadt Geld, bringen Tourismusabgaben, bringen Umsatz. Und von daher unterstütze ich jede Veranstaltung, die 400.000 Leute bringt. Ganz aus wirtschaftlichen Gründen, aus touristischer Sicht, finde ich das in Ordnung.
Ja, okay. Ich finde ja schon jetzt mittlerweile, ich muss ja schon schmunzeln drüber, die gilt ja jetzt mittlerweile nur mal als Regenbogenparade. Ja? Also man versucht ja den Zweck und den eigentlichen Grund dieser Parade schon verstecken. Das klingt wie eine Veranstaltung für Meteorologen, die da am Ring stattfindet.
Ja, aber
und nicht, dass das ein Treffen von Schwulen und Lesben ist.
Aber du hast ja vorhin zum Beispiel
erzählt, dass ich herzig schon, dass man so verbrämt, dass das klingt wie eine Veranstaltung vom ORF-Wetterdienst, der am Ring stattfindet, mit der Regenbogenparade. Ja? Ist ja alles lieb.
Aber der Köder muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Du hast vorhin von Fußball geredet, dass dich das nicht so interessiert. Trotzdem in eine große Sport- oder Fußballveranstaltung.
Ich bin jetzt in die Fußball-WM.
Ja, aber wenn jetzt eine große Fußballveranstaltung wäre, die Leute nach Wien bringt, ja, würde das ja auch gut heißen. Also es muss ja nicht dir gefallen. Es muss ja nicht dir gefallen, aber es gefallen 400.000 andere Leute.
Und alles ist super.
Naja.
Ist ja super. Was ich nicht will, ist, dass die Stadt Wien über den Verein Wien Extra, das ist so ein Jugendverein,
der Stadt Wien
dreijährige Kinder dazu auffordert, Regenbogenfähnchen zu malen und dann mit dreijährigen Kindern dort zu dieser Parade geht. Das interessiert mich null die Bohne. Das ist eine Indoktrinierung von Kindern. Und das muss ich auch sagen, ich will nicht, dass in dieser Stadt kleine Kinder mit irgendwelchen Menschen, die Hundemasken aufhaben und BDSM-Outfits anhaben, konfrontiert werden. Das hat hier nichts verloren. Und die Stadt Wien soll das auch nicht fördern, verdammt nochmal. Und der Wiener Verein Extra soll das auch bitte nicht organisieren, dass kleine Kinder dorthin gebracht werden an den Rand dieser Parade, wo sie das alles sehen. Das ist eine Erwachsenenveranstaltung und der Bürgermeister hat hier mal einzuschreiten.
Der würde was sagen, ich weiß, es gibt Leute, die morgen ein Blasmusikkonzert, wo Frauen als Marketenderinnen gehen und alles okay. Ich war oft bei Trachtenumzügen am Land. Bitte. Glaube mir, ich war mit meinem Sohn, wie ein Kind war, der hat sich richtig gefurchten von diesen Berchten. Ja. Und trotzdem ist es ja Kulturgut. So was fördern wir. Also lassen wir das zu.
Gut, wenn sich der eine mit dem anderen.
Na klar, was, wie sich mein Sohn gefurchten hat von diesen Berchten, mit dem Atomgrenzen sind. Trotzdem fördern wir es. Ist okay, ist ein touristischer. Aber nur weil es mir nicht gefällt oder weil dir was nicht gefällt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht gut ist. Und wir sollten Gott sei Dank entscheiden, nicht wir zwar, was förderbar ist und was nicht förderbar ist. Und also sollte man doch die Großzügigkeit haben und sagen, okay, 400.000 Leute finden das gut, die kommen sogar in diese Stadt, die geben da Geld aus, schmeck's, ob man die Musik gefällt oder nicht. Ist doch egal. Wenn du lieber auf Schlager stehst, geh in die Wachau oder geh irgendwie zum Schlagerfestival, gehst du halt nicht auf die Pride. Na, und?
Ich habe wahrscheinlich Idiot am Hirn stehen.
Nein.
Zum Schlagerfestival oder wie auch immer.
Das ist auch cool. Egal. Ich mag beides. Wörthersee cool.
Du hast mich da, glaube ich, falsch verstanden. Ja. Weißt du, nur zur Ausführung, zur Weiteren. Wenn diese Stadt so super wirtschaftet, die SPÖ und die NEOS, die gemeinsam die Regierung stellen, dass ein Budgetüberschuss bleibt, ja, bitte, haben wir 350.000 für die Pride-Parade auch noch. Wenn aber den Wiener Pensionisten die Jahreskarte verteuert wird, weil das Geld ausgegangen ist und weil die Stadt Wien mit Rot und Neos ein Rekorddefizit macht, dann habe ich jetzt satt, dass für eine lustige Veranstaltung am Ring auch noch zusätzlich
Geld. Ich bin seit über 20 Jahren im Wien-Tourismus und glaube mir, das ist ein Zweig, der wirklich gut funktioniert. Der sich selbst
erholt. Gut gehen.
Ja, aber es ist eine zusätzliche Einnahmequelle, so wie der Song Contest dazu, so wie die Schlagerparade und die Blasmusikfestival eine zusätzliche Einnahme. Und alles ist okay. Nein, ist kein Vergleich. Ich will es ja nicht vergleichen. Das ist ja kein Entweder-Oder, das ist ja sowohl als auch. Und gut so. Alles, was uns hilft, dass wir den Tourismus in Wien stärken, und das tun wir. Wir haben über 22 Millionen Nächtigen. Ob die wegen einem Strauß kommen, ob die wegen der Blasmusik kommen oder ob die wegen der Pride kommen, ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Hauptsache, sie kommen und geben hier Geld aus. Und das ist ein Wirtschaftszweig, an dem wir sehr gut leben, um das auch nochmal zu sagen.
Mir ist lieber ein dreijähriges Mädchen, schaut sich die Blasmusik an und braucht ein Konzert, als wie die Pride Parade am Samstag.
Okay. Ja, oder ein Fußballmatch, denn die Fußball-WM ist diese Woche eröffnet worden. Österreich ist mit dabei. Jetzt abschließend, wie weit wird Österreich kommen, Herr Schmidt?
Naja, hoffentlich so weit wie möglich. Wir werden nicht Weltmeister werden, nehme ich an, aber ich werde bei jedem Spiel die Daumen drücken und die Mannschaft anfeuern. Ich hoffe, es gibt auch Public Viewing. Das ist immer besonders nett, wenn man sich das anschauen kann. Also ich freue mich auf die WM auf jeden Fall.
Es gibt ein paar Public Viewing, leider nicht so viele, weil manche natürlich schon in der Früh stattfinden, aber es gibt auch Kaffee, also die schon 5 in der Früh aufsperren und ein Public Viewing machen. Diesmal ist es ein bisschen leichter, weil es sind ja 48 Mannschaften, die mitmachen, und in die nächste Runde kommen jetzt gleich mal 32, das heißt, sogar der Dritte aus einer Vierer-Tabelle hat gute Chancen aufzusteigen. Das heißt, in die nächste Runde aufzusteigen ist fast fix, also in dieses 16er-Finale. Dann wird es schwierig, weil mit großer Wahrscheinlichkeit stoßen wir dann schon auf Spanien, wenn wir der Zweite in unserer Gruppe sind und die Erste. Und dann ist es wirklich schwierig und dann, glaube ich, ist es aus. Aber vielleicht haben wir ja noch Glück und wir haben dann auch einen leichteren Gegner und kommen sogar noch eine Runde weiter.
Ja, wir werden sehen, wir werden darüber berichten, beinahe rund um die Uhr. Danke vielmals für diese Diskussion. Danke. Richard Schmidt, danke vielmals, Hans.
Danke nochmal.
Und vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen.